Sie haben vorne auf Ihrem Blatt den Bibelvers, über den ich sprechen werde, Epheser 3, Vers 17. Da heißt es: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, ein interessanter Tag, so eine Konfirmation. Nicht nur, dass Teenies aufgeregt sind, auch Eltern natürlich. Viele Leute kommen zu Besuch. Irgendwo ist es der Abschluss einer Phase im Leben. Es wird vieles geschenkt. Ich nehme an, viele von Ihnen haben Geschenke dabei oder schon abgegeben oder schon empfangen. Jeder überlegt, was könnte dem anderen Freude machen. Wobei das ja oft einfach nur eine Art Lastenausgleich ist. Das heißt, das, was die Eltern investieren, kriegen die Kinder geschenkt. So ungefähr. Ja, ich habe mal eine Konfirmandin vor vielen Jahren besucht, schon über 30 Jahre. Da war ich dann, glaube ich, beim Kaffeetrinken irgendwie hinterher mal. Und sie hatte viele tolle Geschenke. Sie hatte 19 Pralinenkästen geschenkt bekommen. Sie war schon ein bisschen pummelig. Vielleicht war das für den Rest der Figur gedacht. Ich nehme an, Sie haben sinnvollere Geschenke. Aber eine interessante Frage ist ja auch, haben Sie auch interaktive Geschenke gemacht, also nicht nur irgendwas, was man mit Geld kaufen kann, sondern vielleicht geschenkt: ich werde dich mitnehmen und dir Surfen beibringen, oder ich nehme dich zum Angeln mit, oder als Patentante, ich werde die nächsten 10 Jahre für dich beten, jeden Tag, wenn ich in der Zeit noch lebe. Also Dinge, die man selber tun kann, wäre ganz interessant. Gott hat sich auch ein Geschenk ausgedacht, weil er weiß, jeder braucht etwas. Ich fange bei einem Mathematiker an, den ihr alle irgendwann noch kennenlernen werdet in der Schule. Der hat die Logarithmentafel erfunden, so um Winkelfunktionen zu berechnen und ähnliches. Pascal, ein katholischer Mathematiker, vor vielen Jahrhunderten schon lebte er. Und er sagte: in jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur Gott füllen kann. Das ist interessant, ein Vakuum ist ja so etwas, in dem nichts drin ist und was immer irgendetwas anzieht, damit es gefüllt wird. In jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur durch Gott gefüllt werden kann. An der Stelle natürlich eine interessante Frage: wie kommt Gott in das Vakuum hinein? Und da gibt es ja diesen Vers, den Sie gerade gelesen haben: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Der bekannteste Vers der ganzen Bibel drückt das aus, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sozusagen als Geschenk, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, Christus möchte dieses Vakuum füllen. Interessant natürlich die Frage, wie er dort hineinkommt. Vor Jahren traf ich zufällig bei einem Besuch im Odenwald, wo meine Frau und ich waren, eine Familie, die von ihrem Hausarzt sprachen und sagte: wie hieß der gerade? Und da stellte ich fest, das war ein Klassenkamerad von mir. Also habe ich mittags bei ihm geklingelt, sonntags, mittags, und ich sagte, ich will nicht geheilt werden, sondern nur einen Besuch machen. Und er sagte gleich zu Beginn, er war früher ganz engagiert im katholischen Bereich, in der Jugend, ich im evangelischen Bereich, so in der Schulzeit. Er sagte nur gleich zu Beginn, dass du weißt, ich habe mich aus diesem Bereich zurückgezogen, aber ich bin trotzdem glücklich. Fand ich interessant, wenn man ohne Gott lebt, muss man also manchmal betonen, dass man glücklich ist. Oder als der Jorginho mal bei der Sportschau gefragt wurde von dem Journalist, der sagte: ich habe gehört, Sie hätten da so jetzt eine fromme Karriere irgendwie. Sagen Sie, sind Sie eigentlich denn noch glücklich? Sagt er: ganz im Gegenteil, ich bin erst recht glücklich. Denn jetzt betrüge ich meine Frau nicht mehr, der Alkohol spielt keine Rolle mehr in meinem Leben und jetzt kann ich mein Leben überhaupt erst genießen. Ja, ich sprach mit diesem Klassenkameraden und sagte: ich will dir nicht bestreiten, dass du glücklich bist. Ich freue mich, wenn es so ist. Aber eines weiß ich, dass du keine Antwort hast auf die bleibende Frage nach dem Sinn deines Lebens. Ja, auf das Vakuum in dir. Und dann hatten wir ein ganz interessantes Gespräch. Also interessante Frage: wie kommt Jesus in das Leben hinein? Hier heißt es, er sollte dort Wohnung nehmen. Ich nehme an, viele von Ihnen sind schon etliche Mal umgezogen. Ich persönlich habe mal überlegt, wenn ich irgendwo länger als ein halbes Jahr gewohnt habe, wie viele Wohnungen ich dann schon hatte. Kam auf mindestens 10. So eine Wohnung bedeutet, sie wird ausgesucht, bezahlt und bezogen. ausgesucht, bezahlt, bezogen. Und wenn Christus ihr Leben als Wohnung ausgesucht hat, dann hat er es bezahlt, als er sein Leben am Kreuz für sie dahingab, um Versöhnung zu erwirken und Vergebung. Die Frage ist nur, ob er die Wohnung beziehen dürfte oder beziehen darf. Sie kennen ja das kleine Kindergebet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn Sie allerdings Ihr Bankkonto betrachten und das Soll und Haben vergleichen, ist die Frage, was Sie da mehr interessiert, ob mehr die Soll-Seite oder eher die Haben-Seite. Das heißt, dort, wo ein Soll ist, habe ich das nicht. Wenn Christus in dem Herzen nur wohnen soll, wohnt er dort nicht. Sondern wenn er dort wohnt, soll er dort nicht mehr wohnen, sondern dann ist er dort. Und darum geht es um die Frage, soll er dort wohnen oder ist er dort? Christus ist die herausragendste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Die Bibel sagt, dass Gott durch ihn die Welt geschaffen hat. Ich kenne natürlich jetzt nicht Ihre Meinung über die Entstehung der Welt. Die wird wahrscheinlich sehr verschieden sein. Aber im Fernsehen, sage ich mal so Sonntagmorgens, als ich nach Hause kam, den Rest einer Talkrunde, und wo einer davon sprach, dass hinter allem doch irgendwie ein intelligenter Designer stünde, also hinter allem in der Welt, sagte ich, na gut, ein neuer Name für Gott, intelligenter Designer. Also dieser intelligente Designer ist Jesus, durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Er war derjenige, der ohne Fehler war. Es gibt ja viele Religionsstifter, manche haben am Ende ihres Lebens was anderes gesagt als am Anfang. Jesus nicht. Er sagte sogar, ich bin ohne Fehler, ihr könnt mir gerne Fehler nachweisen, wenn ihr es könnt. Ja, bei mir hätten Sie da nicht so große Probleme, die Fehler nachzuweisen. Spätestens ein Ehepartner kann das sehr gut tun. Jesus sagte, ich bin ohne Sünde. Und er wird wiederkommen, er hat uns erlöst, er wird wiederkommen. Jeder von uns wird ihn einmal sehen. Ich nehme an, Sie kennen die Rolling Stones, das ist so eine harte Rocktruppe, inzwischen unterwegs mit ihren Revival-Konzerten. Die wurden unter anderem bekannt durch ein Spiritual, das sie gesungen haben, obwohl sie mit Gott ja gar nichts am Hute hatten. Es gibt ja viele Leute, die den religiösen Bereich ausschlachten, weil man weiß, das sind Dinge, die irgendwo ankommen. Und die haben zum Beispiel damals zu Beginn dieses Neo-Spiritual gesungen, Over in the Glowland, also drüben im Paradies nimmt mich Jesus bei der Hand. Schön wäre es, wenn es auch in ihrem Leben so wäre. Aber also interessant, diese Aussage, es wird ein Jenseits geben und dort werde ich spätestens Jesus begegnen. Aber die Frage ist, habe ich denn Gewissheit? Als Pfarrer habe ich das Vorrecht, Konfirmanden zu konfirmieren, Kinder oder auch Erwachsene zu taufen, Leute zu trauen, aber auch Leute zu beerdigen. Und bei jedem Beerdigungsgespräch frage ich die Angehörigen immer, glauben Sie, dass Ihr verstorbener Vater oder Ihr Ehepartner jetzt weiterleben wird nach seinem Tod? Und das ist immer der Beginn eines interessanten Gespräches. Aber die Antwort ist meistens, ich weiß es nicht, oder das glaube ich nicht, oder naja, vielleicht, schön wäre es. Selten auch mal die Antwort, ja, das ist mir völlig klar, das Leben geht weiter. Wobei dann natürlich noch lange nicht gesagt ist, wie es weitergeht. Interessant, Sünde, ich weiß nicht, wie Sie das definieren würden. Die meisten sehen es moralisch, silberne Löffel klauen, Verkehrssünder sein und solche Dinge, Bußgeld bezahlen müssen. Sünde in der Bibel ist ein theologischer Begriff und heißt Trennung. Zwischen Dänemark und Schweden ist die Meerenge der Sund, gibt es gleich an zwei Stellen. Und wenn Sie die Landkarte sehen, sind dort Landmassen durch Wasser getrennt. Sund und Sünde ist derselbe Wortstamm. Ihr Leben ist von Geburt an von Gott getrennt, das heißt, Sie haben Gott nicht im Herzen, wenn Sie geboren werden. Und wenn Sie das nicht bewusst verändern, bleibt es so. Und wenn Sie Gott nicht im Herzen haben, haben Sie nie Gewissheit über das ewige Leben. Wo sollte die auch herkommen? Und Sie haben oft auch keine Gewissheit dafür, dass Gott lebt und dass Jesus heute noch existiert. Mir ging das zumindest so, bis ich dann mit 22 Jahren Jesus mein Leben anvertraute. Und aus dem Fragezeichen plötzlich ein Ausrufezeichen wurde, sozusagen gerade gebogen. Nicht mehr, was kommt vielleicht, sondern ich weiß, Jesus lebt. Ich rede jeden Tag mit ihm im Gebet und werde einmal zu ihm gehen. Ja, die Frage ist, wie kommt Christus in die Wohnung Ihres Lebens? Eine Antwort ist klar, durch die Taufe kommt er dort nicht hinein. Die Taufe ist wie das Etikett auf dem Gefäß des Lebens. Auf einem Etikett steht drauf, was drin sein soll, aber es verleiht keinen Inhalt. Im katholischen Bereich versteht man das anders. Man denkt, dass durch die Taufe der Mensch von der Erbsünde frei wird und Christ wird. Ich sprach mal in einem Gespräch mit einem Gast, der zufällig da war, ein Taufgespräch, und er sagte, ich bin doch Christ durch die Taufe. Und dann habe ich überlegt, wie knüpfst du jetzt an? Und dann fragte ich ihn, dann können Sie uns sicher sagen, was Sie mit Jesus in Ihrem Alltag erleben. Denn Christ hängt ja von Christus ab. Und dann schwieg er, weil er mit ihm nichts erlebt. Das heißt, ich kenne nur einen Menschen, mit dem ich spreche. Und Sie können einen ganz einfachen Glaubenstest durchführen. Die Frage, haben Sie in Ihrem Leben schon jemals mit Jesus gesprochen? Und wenn, dann wann zum letzten Mal? Jemand, mit dem ich rede, den kenne ich. Jemand, mit dem ich nicht rede, den kenne ich nicht. Ja, also durch die Taufe werde ich nicht Christ, obwohl sie wichtig ist. Durch die Konfirmation werde ich auch nicht Christ. Ich bin auch konfirmiert und habe das sehr ernst genommen, genauso wie ihr wahrscheinlich, aber Jesus habe ich erst 8 Jahre später kennengelernt. Durch die Konfirmation kann ich sagen, das hat mich interessiert. Aber jetzt ja die interessante Frage, ist Konfirmation mein Ziel? Dann bin ich jetzt sozusagen am Ende. Ich habe 1 Jahr darauf hingearbeitet, war 12 Mal im Gottesdienst oder sogar mehr, meine Freizeit besucht und jetzt habe ich das Ziel erreicht. Wenn allerdings Jesus in das Leben kam, dann starte ich bei der Konfirmation durch. Dann ist sie nicht das Ziel, sondern nur ein wesentlicher Punkt, wo es weitergeht. Die Frage ist also, was bleibt von diesem Tag? Eine Erinnerung oder bleibt mehr? Mehr bleibt nur dann, wenn Jesus durch den Glauben in das Leben kommt. Den Glauben vergleiche ich jetzt mit einer Partnerschaft. Viele von Ihnen haben gelingende Partnerschaften. Manche hat sicher auch eine Partnerschaft hinter sich, die nicht gelungen ist, wo er einfach feststellt, wir haben es nicht geschafft. Ich verwende das Beispiel trotzdem. Glaube ist wie eine Partnerschaft. Wenn hier 2 Leute getraut werden in der Kirche und Ja sagen zueinander, haben sie nichts in der Hand. Ja, vielleicht ein Ehering, aber was ist das? Metall, Gold oder ein anderes Metall. Sie haben nichts in der Hand, keine Garantieurkunde, aber sie haben Glauben aneinander. Und der reicht normalerweise, wenn es gut geht. Im Glauben an Gott habe ich auch nichts an der Hand, ich kann ihn nicht sichtbar machen, aber dieses Vertrauen reicht aus für die Zukunft, wenn es mir ernst ist. Partnerschaft bedeutet, ich nehme einen Partner in meinen Lebensraum auf. Der Glaube an Jesus genauso, ich nehme Christus, er ist ein unsichtbarer Partner, in meinen Lebensraum auf. Und wenn die Partnerschaft echt ist, führt sie zu einer Entscheidung, wo ich auf dem Standesamt vor Zeugen unterschreibe, dass ich jetzt zu diesem Partner gehöre, eventuell es vor Gott wiederhole. Wenn der Glaube an Jesus echt ist, führt er zu einer Entscheidung, dass ich sage, ja, Herr Jesus, ich will mit dir leben. Insofern werde ich nachher diese Predigt beenden mit einem Aufnahmegebet, wo ich einfach zu Jesus ja sage, ja, mein Leben soll eine Wohnung sein für dich. Vielleicht ist der Einzelne bereit, das mitzubieten. Interessant ist, wie Glauben entsteht. Manchmal als Konfirmand, ich denke an die Klostermühle, da haben einige begriffen, dass Glauben mehr ist als kirchlicher Unterricht, dass es Lebensinhalte vermittelt. Finde ich ausgezeichnet. Ich denke an ein Mädchen, die ihr nicht kennt, aber ihr kennt die Auswirkungen von ihr, die dort auch vor Jahren zum Glauben kam, als Teenager. Und ihre Eltern stellten fest, oh, bei unserer Tochter hat sich was geändert. Die hat irgendwas mitgebracht, was wir ihr nicht mitgegeben hatten. Und die Mutter wurde hellhörig und hat dann die Tochter beobachtet, trotz all der Fehler, die Teenies machen, unaufgeräumten Zimmern und was auch immer, so alles dranhängt, hat sie gemerkt, da steckt etwas dahinter, was echt ist. Und dann hat die Mutter sich auch Jesus geöffnet und ihn kennengelernt. Der Vater war ein sehr intelligenter Mann, hat einen sehr guten Beruf, er war Architekt, das heißt, er ist es immer noch, hatte aber ein großes Problem. Er hatte eine Sehnsucht im Leben, die er mit Alkohol stillte. Hinter jeder Sucht, sagt man ja, steckt eine Sehnsucht. Eigentlich die Sehnsucht nach Trost, nach Frieden, nach Geborgenheit steckt hinter jeder Sucht, egal was das ist. Und er hat es mit Alkohol gestillt. Aber jetzt lernte er in seiner Familie Jesus kennen und hat sozusagen eine neue Quelle für inneren Frieden, für Trost, für Geborgenheit, für Wertschätzung gefunden und die alte Quelle geschlossen. Das heißt, er ist immer noch Alkoholiker, aber jetzt ein trockener Alkoholiker, der mit Jesus lebt und seine Frau auch. Aufhänger war der Glaube, der in das Leben der Tochter kam. Dieser Mann ist übrigens Architekt, der in der Klostermühle öfters mitwirkt, oft auch kostenlos. Dieser Rittersaal, in dem ihr gewesen wart, ist von ihm auf- und umgebaut worden. Hat er getan, nachdem er Jesus entdeckt hatte. Ja, Frage, was bleibt bei der Konfirmation? Ein Leben mit Jesus oder Erinnerung? Ich bin kirchlich großgeforstet worden, also das heißt Kindergruppe, Jugendkreis, Posaunenchor. Ich habe dann Theologie studiert, weil ich ja sowieso gläubig war, dachte, ein Beruf mit Menschen ist besser als einer mit Maschinen, vielleicht auch leichter. Bin aber erst mit 22 Jahren zu einem persönlichen Glauben an Jesus gekommen. Vorher hatte ich nur einen allgemeinen Glauben an Gott. Ich arbeitete, um ein Studium zu finanzieren, bei einer kleinen Baufirma, die Glasbausteine vermauert, auch heute noch. Und da waren 25 Mitarbeiter. Und da war ich jetzt gespannt, ich habe jetzt Jesus neu entdeckt, dachte ich, bin ich doch mal gespannt, ob einer von diesen Maurerkollegen da auch Jesus kennt. Gut, einige brauchte ich gar nicht zu fragen, da war in dem Lebensstil schon klar, das wird unmöglich sein, dass sie irgendwie ein Leben mit Gott führen. Andere habe ich irgendwie ein Gespräch angefangen und dann kamen wir dann also dahin, dass sie meistens da ja nicht Ja sagen konnten. Zuletzt blieb einer übrig, der war ein Vorbild für mich, damals doppelt so alt wie ich. Er hat wirklich sich fabelhaft verhalten als Maurer, als Kollege. Und dann fragte ich ihn, sag mal, wie ist das mit dir und deiner Beziehung zu Gott? Er sagte, du wirst lachen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche mit meiner Tochter, die wird nämlich konfirmiert. Und die kann ich ja nicht alleine dahin schicken und zu Hause bleiben. Ja, die mussten jeden Sonntag dahin, ihr habt das besser, ihr müsst nur einmal im Monat da gewesen sein. Aber ich höre ganz intensiv zu, aber ich glaube nicht. Ich habe einmal an einen Führer geglaubt und wurde enttäuscht. Ich will nie wieder enttäuscht werden, deshalb will ich auch nicht mehr glauben. Es war interessant, keiner von den 25 sagte, dass er Jesus kennt, aber alle 25 waren früher mal in einem christlichen Jugendkreis gewesen oder in einer christlichen Kindergruppe und hatten gute Erinnerungen. Die Frage ist, was bleibt bei dir? Eine gute Erinnerung oder ein Inhalt? Gute Erinnerung ist schon immerhin schön. Keiner von ihnen hat irgendetwas Schlechtes gesagt über diese Zeit, aber es ist zu wenig. Ich hatte ein Bild für Konfirmation verwendet bei den Konfirmanden, auch bei den Eltern am Elternabend. Ich wiederhole es hier, weil ich es für sehr gut und hilfreich ansehe. Ich habe hier ein Kaminstreichholz. Ich vergleiche einen jungen Menschen mit solch einem Streichholz. Elastisch, aufrecht, hübsch. Aber wenn der Druck zu groß wird, kann ich das spielend zerbrechen. Und so gibt es genügend junge und auch ältere Leute, die irgendwo geknickt sind. Wenn man sie fragt, wie geht's? Danke. Dann kann man überlegen, was das bedeutet. Ich habe hier einen Zimmermannsnagel. Ich kann ihn nicht knicken. Ich bin überzeugt, von Ihnen wird es auch keiner schaffen. Ich vergleiche ihn mal mit Jesus. Jesus war in seinem Leben immer unter Druck. Schon nach der Geburt soll er umgebracht werden, aber sie haben ihn nicht erwischt. Seine Familie wusste, er ist was Besonderes, aber sie haben ihn nicht verstanden, was er eigentlich war. Seine Freunde fanden ihn klasse, aber sie haben auch nicht kapiert, was er wollte. Und die Frommen seiner Zeit haben ihn bekämpft. Am Ende starb er am Kreuz, aber nicht mit den resignierten Worten, das war es gewesen, sondern es ist vollbracht. Das heißt, ich bin sozusagen als Nagel durch. Das heißt, eine ganz andere Stabilität als dieses hier. Und wenn die Stabilität genauso wäre, gäbe es natürlich auch viel Druck, aber es sähe anders aus. Ja, ich habe jetzt hier einen kleinen Trick verwendet, einfach mit Zwirn das Streichholz an dem Nagel befestigt. Und wenn Sie jetzt versuchen würden, das Streichholz zu brechen oder zu knicken, geht das nicht. Es ist nicht dicker geworden, aber es ist geschützt durch den Nagel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Latein kann oder lernen musste. Confirmare heißt ja befestigen. Und genau das ist hier geschehen. Da wurde etwas Schwaches an etwas Starkem befestigt. Und darum geht es bei der Konfirmation, nicht, dass ich nur irgendwo ein kleines Geschenk bekomme oder viele, sondern dass ich mein Leben betend und glaubend mit Jesus verbinde, sozusagen bei ihm befestige und das für den Rest meines Lebens mein Leben bestimmt. Natürlich nicht so statisch wie hier so ein Nagel und ein Streichholz, sondern schon lebendig. Ja, ein gutes Bild. Bilder hinken immer ein bisschen, aber ein Bild der Verbindlichkeit und der Treue. Hier heißt es, Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Also nicht, er sollte Besucher sein, so wie bei der Konfirmation viele zu Besuch kommen, sondern er wohne dort. Und die Wohnung wird ja dann jeden Tag von ihm geprägt, gefüllt. Der Vers geht weiter, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich denke, jeder von uns hat einen Mangel an Liebe erfahren in seinem Leben, schon in seiner eigenen Familie, wobei das jetzt keine Verachtung von Eltern ist. Ich bin selber Vater, aber ich denke, wir sind unseren Kindern immer ein Stück Liebe schuldig geblieben. Und manche hat da echte Mängel hinter sich. Aber wir haben ein Verlangen nach Liebe. Und hier heißt es, bei Jesus gewurzelt und gegründet in seiner Liebe. Das heißt, er schenkt Anerkennung, Wertschätzung, Geborgenheit. Ich denke an einen bekannten chinesischen christlichen Sprecher, Watchman Nee, einige kennen vielleicht diesen Namen, der für seinen Glauben lange Jahre im Gefängnis saß, in diesen KZs der Chinesen. Und er sagte, wenn ich irgendwo Trost brauche, mache ich mir einfach klar, ich werde von Jesus geliebt. Und wenn ich mir das lang genug klar gemacht habe, geht es mir wieder besser. Liebe hat heute viele Falschmünzen im Umlauf. Ja, gestern Abend war so ein Grand Prix der Schlagersänger. Ich habe nur mal kurz hineingeschaut, die meisten Texte waren auf Englisch, obwohl das ja andere Landsleute waren. Interessant, ich vermute, dass ganz viele Texte Partnerbeziehungen zum Inhalt hatten und auch irgendwo Liebe. Aber ist die Frage, ob diese Liebe, die ich mit einem Partner vorübergehend erlebe, ob die mir Geborgenheit vermittelt, ob sie Wertschätzung beinhaltet, ob sie wahr ist. Die Liebe, die Gott schenkt, vermittelt Geborgenheit, Wertschätzung und Wahrheit und auch eine innere Heilung. Als ich zum Glauben kam, ist überhaupt mein Selbstwertgefühl gewachsen, sodass ich mich akzeptieren konnte, während ich mich bis dahin weitgehend abgelehnt hatte. Mein Temperament war mir zu ruhig, ich wollte immer lebhaft sein. Inzwischen weiß ich, Gott liebt auch ruhige Leute und kann sie auch einsetzen. Ja, wie Sie den Glauben entdecken, weiß ich nicht. Er ist wichtig. Der Glaube braucht Wurzeln. Wir haben zu Hause so eine schön wachsende Grünpflanze, unwahrscheinlich schnell ist im Wachstum. Und wir schneiden die so alle halbe Jahr oder alle Jahr wieder ab und setzen die obere Hälfte in eine Vase hinein, bis sie wieder Wurzeln hat und pflanzen sie dann neu ein und den Rest schmeißen wir vorher weg. Die bekommt Wurzeln und kann weiter wachsen. Ja, sonst wäre sie schon längst an der Decke und wir müssen sie dann entsorgen. Der Glaube braucht Wurzeln. Und wenn er echt ist, hat er auch Wurzeln. Er hat Gebetswurzeln, hat Wurzeln in der Bibel, hat Wurzeln in einer christlichen Gemeinschaft und empfängt Gottes Liebe. Ja, was bleibt von solch einem Tag, ist Erinnerung, ist in manchen Dingen Freude. Es wäre schön, wenn eine Verbindung mit Jesus bleibt, vorausgesetzt, dass sie da war oder ist. Ich fing an mit der Idee eines Geschenkes. Gott hat ein Geschenk vorbereitet, das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus ist jemand, der das Leben erfüllen kann als Geistperson. Ich kann ihn persönlich aufnehmen und ihm das sagen. Wenn ich Jesus im Herzen habe, habe ich alles, was Gott mir geben möchte. Und den Rest, der dazugehört, den werde ich im Lauf des Lebens entdecken. Ja, insofern werde ich jetzt schließen mit einem Gebet. In diesem Gebet werde ich sagen, dass mein Herz eine Wohnung ist für Jesus und ich mich freue, wenn er dort wohnt. Wenn Ihnen klar geworden ist oder dir das wieder weiter klar ist, wäre es schön, diese Worte langsam, still und ruhig für sich zu wiederholen und ihm zu sagen, ich bin offen für dich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass mein Herz eine Wohnung ist für dich. Ich möchte, dass du diese Wohnung ausfüllst, dass ich in deiner Liebe wurzle und gründe und du mein Leben führst und gestaltest. Danke für deine Erlösung, ja, und dass du mein Gebet beantwortest.